Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Die Islamisten haben Syrien übernommen und die Menschen feiern auf den Straßen. So war es Anfang Dezember. Aber wie ist die Lage jetzt und wie geht es weiter? Darüber möchte ich heute mit Christina Balbach reden. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Du hast in der letzten Folge erzählt, wie die Christen im Land den Umsturz erlebt haben, dass sie erst so wirklich Angst gehabt hatten, weil Islamisten die Macht übernommen haben. Aber derzeit sieht es so aus, als wenn es tatsächlich auch für die Christen im Land bergauf gehen würde und für andere Minderheiten. Das liegt auch so ein bisschen an dieser Person des, was ist der überhaupt? Das Wort Führer finde ich immer ein bisschen gefährlich. An diesem Mann, der diese Revolution angeführt hat.
Jetzt ist er ja Staatschef neuerdings.
Okay, an dem neuen Staatschef, das macht jetzt das Leben leichter für die JournalistInnen. Al-Julani heißt er, hieß er,
Abu Mohammed Al-Julani. Ich habe so ein bisschen zu seiner Familiengeschichte gelesen. Er ist ungefähr so alt wie ich, ein bisschen jünger, glaube ich sogar.
Jetzt musst du natürlich sagen, wie alt du bist.
Ich bin jetzt Mitte 40, er ist Anfang 40.
Okay.
Er kommt aus einer Familie, die politisch war, kann man sagen. Also der Urgroßvater hat wohl auch damals schon gegen die französische Besatzung Syriens sich gestellt. Der Vater wiederum war ein arabischer Nationalist und Oppositioneller gegen das Regime von Hafez al-Assad, vom Vater damals.
Vater. Mhm.
Genau. Und Ahmed al-Sharaa, so ist ja sein bürgerlicher Name, er hat sich ja jetzt auch offiziell umbenannt, hat seinen Kampfnamen abgelegt, al-Julani, der auf
hat
die Golan.
Hat er was bedeutet?
Ja, al-Julani, damit bezog er sich auf die Golanhöhen, wo die Ursprungsfamilie herkommt.
Also Ahmed von den Golanhöhen hieß er vorher und jetzt heißt er...
Jetzt heißt er Ahmed al-Sharaa, sein bürgerlicher Name.
Und das hat jetzt keine Bedeutung, das ist einfach wirklich das Wort.
Das ist sein Name, ja. Genau. Also dazu kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Der Vater war tatsächlich im Exil in Saudi-Arabien, hat dort gearbeitet. Da ist er auch geboren und ist aber dann so im Grundschulalter mit seiner Familie nach Damaskus zurückgekehrt und in einem besseren Viertel Damaskus aufgewachsen. Und er ist aber dann 2003 in den Irak, als diese US-geführte Invasion des Irak stattgefunden hat, ist er als Kämpfer in den Irak und hat sich dann dort Al-Qaida angeschlossen und ist im Zuge des arabischen Frühlings, wie wir ihn immer nennen, 2011, als die Proteste losgingen, ist er zurück nach Syrien und hat in Syrien dann die Al-Nusra-Front gegründet, diesen Ableger von Al-Qaida. Und da war er der Chef.
Also nicht sehr vertrauenerweckend, würde ich mal so sagen.
Ein Dschihadist. Er hat sich dann aber, ich weiß nicht mehr wann das war, 2013, 14, überworfen, auch mit dem IS, mit Baghdadi, hat da die Treue verweigert und hat dann auch damals schon gesagt, er hält nichts von diesem System des internationalen Dschihadismus. Er möchte auf Syrien bezogen sich konzentrieren und nicht Teil sein eines weltweiten Terrornetzwerks, hat da diese erste Wandlung, von der man immer liest, vollzogen und hat dann die Al-Nusra-Front, hat sich von ihr losgesagt und hat die HTS Hayat Tahrir al-Sham gegründet. Das heißt übersetzt so viel wie Komitee zur Befreiung der Levante oder Befreiung Syriens.
Levante ist Syrien.
Syrien gehört zur Levante und hat da auch nochmal demonstriert, dass er sich auf die Region konzentrieren möchte und sich dann von Al-Qaida losgesagt. Al-Nusra ist als Terrororganisation gelistet, er als Terrorist gelistet und es war ein millionenschweres Kopfgeld seitens der USA auf ihn verhängt.
Ganz kurz für die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, HTS ist diese Gruppierung, die die Revolution durchgeführt hat.
Die jetzt quasi Bashar al-Assad durch diesen Vormarsch gestürzt hat. Genau.
Also er hat sich losgesagt, hat gesagt, also internationaler Terrorismus ist es gar nicht. Was will er denn?
Ja, er hat als sein Ziel ausgegeben, Syrien zu befreien von dieser Diktatur und dann für Syrien, für die Syrerinnen und Syrer in einem neuen Staat das Leben besser machen zu wollen. Er hat schon zahlreiche Interviews gegeben, auch schon zu früheren Zeiten, als er noch Gouverneur in Idlib war und hat dort beschrieben, zum Beispiel, was die religiösen Minderheiten betrifft, Christen und Muslime koexistieren seit Jahrhunderten zusammen. Das möchte er auch weitertragen. Er möchte die religiösen Minderheiten achten und sie schützen. Das ist ihm wichtig.
Das hat er jetzt gesagt.
Das hat er auch schon vorher gesagt.
Ah, okay.
Ja, also, und das ist auch das, was tatsächlich überliefert ist, jetzt speziell von Idlib, wo er Einfluss hatte, kamen religiöse Minderheiten wie die Christen nicht zu Schaden. Natürlich gab es immer auch Splittergruppen. Es sind immer Radikale auch unterwegs in dieser ganzen Gemengelage. Auch unter den HTS-Milizen, die natürlich radikalere Ziele im Kopf haben. Das ist auch das große Problem, glaube ich, das er gerade ausfechten muss. Das liegt in seinen eigenen Reihen sozusagen. Die Hardliner und Extremisten in seinen eigenen Reihen von seinem Ziel zu überzeugen und die sozusagen auf Linie zu bringen, dieses Ziel mitzutragen, einen gemäßigteren Islam, einen moderaten Staat, der eben Minderheiten schützt, da alle mitzunehmen, das ist jetzt die große Herausforderung für ihn.
Weil da eben sich auch mehrere Gruppen zusammengetan haben, die einfach das gemeinsame Ziel hatten, aber untereinander durchaus unterschiedlich radikal sind.
Richtig, und dann auch unterschiedliche Ausrichtungen dieses Staates wollen. Er hat sich sehr klar positioniert, im Gegensatz zu früher. Wir hatten schon darüber gesprochen, es ist durchaus überliefert. Damals, als er Chef der Al-Nusra-Front war, hat er in Syrien im Norden angeordnet, Kirchen und Klöster anzuzünden. Er hat angeordnet, Christen zu verschleppen, zu entführen. Das alles hat stattgefunden, bevor er dann sich offiziell von Al-Nusra losgesagt hat.
Jetzt hat er sich tatsächlich schon mit christlichen Minderheiten getroffen und mit anderen Minderheiten, glaube ich, auch, gell?
Das hat er gemacht. Er ist natürlich Islamist. Er steht auch für dieses Konzept. Er sprach auch in der Vergangenheit mal von Scharia, die er dann implementieren möchte. Nur dazu muss man wissen, es gibt natürlich auch unterschiedliche Ausformulierungen einer solchen Rechts- und Gesetzordnung. Er sagte mal, er möchte große Güte, Gerechtigkeit und soziale Lösungen walten lassen. Er möchte Religionsgemeinschaften einbinden, die Minderheiten. Er möchte kein zweites Afghanistan und natürlich die Frauen dabei unterstützen in dem, was sie tun möchten. All das ist von ihm überliefert vor dem Hintergrund seiner radikalen Vergangenheit.
Das ist natürlich das Erste, woran ich als alte Emanze denke. Vor dem Hintergrund, was in Afghanistan passiert, wo Frauen einfach nicht mehr vorkommen. Die sind weggesperrt. Wenn da Islamisten die Macht übernehmen, was ist denn da mit den Frauen? Du sagst, eigentlich möchte er, dass die Berufe ausüben können, dass die gut leben können. In Syrien sind Frauen ziemlich gleichberechtigt, oder?
Ja, also es ist wirklich sehr offen. Es hat sich in den letzten Jahren auch dort, wie an vielen anderen Orten der Welt, in vielen arabischen Ländern wohl etwas mehr in Richtung konservativ bewegt, wurde mir berichtet. Also es sind durchaus mehr Frauen mit Kopfbedeckung in Damaskus unterwegs als noch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Aber trotzdem, Syrien war immer ein offenes Land, ein sehr liberales Land. Und das ist, glaube ich, auch das, was die meisten Syrerinnen und Syrer, die sich als solche verstehen, auch im Blick haben.
Und was ihm auch wieder vorschwebt.
Und was ihm auch vorschwebt, gewisse Fragen sind natürlich noch offen und es gab zum Beispiel Vorfälle, es wurde mir jetzt berichtet von einem syrischen Freund, dass Plakate in Damaskus plötzlich aufgehängt wurden, wo dann die Kleiderordnung der Frauen definiert war, natürlich sehr streng. Daraufhin kam wieder irgendein Höhergestellter der HTS-Miliz, hat dieses Plakat wieder abgenommen, hat sich entschuldigt. Aha. Solche Dinge sind zu beobachten zum Beispiel. Oder Weihnachten zum Beispiel. Über Weihnachten hatte ich natürlich auch Kontakt nach Syrien. Das war ja auch etwas Besonderes dann auch für die Christen dort. Wie wird es stattfinden? Können wir Weihnachten unbehelligt feiern? Ganz viele hatten große Angst.
Genau, das war ja da erst 3 Wochen her, ne?
Große Unsicherheit. In Aleppo habe ich Kontakte. Da hat mir eine Bekannte geschrieben, es hat gut geklappt. Sie waren so erleichtert. Sie konnten alles machen wie immer. Ihren Gottesdienst und Weihnachten feiern. In einem Dorf außerhalb von Damaskus, was ich jetzt mitbekommen habe, zum Beispiel, war es nicht völlig anders, aber da wurde der Christbaum angezündet vor der Kirche.
Also nicht die Kerzen darauf.
Der Baum wurde angezündet, Der ging in Flammen auf. Dann war es auch wieder so, dann kam wieder ein anderer und hat es gelöscht, hat sich entschuldigt, sprach für die HTS-Miliz und meinte, sowas wollen wir hier nicht.
Also es ist alles noch so ein bisschen...
Ist in der Schwebe.
In der Schwebe. Der gute Mann hat aber Annalena Baerbock, als die da war, nicht die Hand gegeben. Das fand ich halt dann doch wieder ein Zeichen. Also so... Liberal ist er dann doch nicht.
Ich weiß, das war ein großes Thema in unseren westlichen Medien. Ich fand es total interessant, weil ich das ein bisschen für mich anders eingeschätzt habe. Ich meine, Annalena Baerbock war da als deutsche Außenministerin mit ihrem französischen Amtskollegen. Dazu muss man auch wissen, als Vertreter der EU, dass die europäischen Mächte ja durchaus in ihrer Vergangenheit an vielen Orten der Welt als Kolonialmächte ihre Spuren hinterlassen haben und so auch im Nahen Osten, Frankreich zum Beispiel. Ne? Frankreich hat nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs Libanon und Syrien verwaltet oder besetzt, wie man möchte, für gut 20 Jahre bis zur Unabhängigkeit. Wie tritt man auf vor diesem Hintergrund? Auch mit Respekt und Zurückhaltung, erstmal abwarten vielleicht, finde ich, tut so eine Begegnung ganz gut vor dem Hintergrund der nötigen Diplomatie. Gut, diesen sogenannten verweigerten Händedruck. Ja, man muss vielleicht dazu auch wissen, dass in vielen arabischen Ländern das ein durchaus gängiger Gruß ist, für Frauen die Hand aufs Herz zu legen. Kann man ja vielleicht auch einfach mal so stehen lassen. Ich glaube, Annalena Baerbock hat es selber dann auch so ein bisschen heruntergespielt später.
Sie hat später gesagt, wir haben trotzdem reden können, ja.
Genau, sie konnten offensichtlich trotzdem reden.
Und manchmal muss man so Sachen dann auch einfach mal, genau wie du es gerade sagst, hat sie es eigentlich auch gesagt.
Mal stehen lassen und schauen, wie sich die Gespräche weiterentwickeln. Die europäischen Staaten waren ja jetzt nicht die einzigen, die dort schon mal ihre Aufwartung gemacht haben. Die Nachbarländer haben durchaus sich auch schon getroffen und darüber gesprochen, wie wird es mit Syrien weitergehen. Syrien hat ja eine zentrale Position im Nahen Osten, einfach auch geostrategisch. Ist wahnsinnig wichtig. Jeder hat ein Interesse daran, zu schauen, dass es sich konsolidiert. Zuletzt vor ein paar Tagen war auch die russische Delegation da. Da konnte man ja schon drauf warten. Man weiß ja, dass die Russen sozialistische Brüder waren zu dem alten Regime, dass sie durchaus ihre wichtigen Stellungen haben am Mittelmeer. Ohne Syrien hätten sie keinen direkten Zugang zum Mittelmeer und haben natürlich ein großes Interesse daran, die auch zu halten. Also auch Russland hat seine Interessen.
Wie sind die empfangen worden?
Die sind genauso empfangen worden, auch zu Gesprächen.
Mit Handschlag. Aber gut, der Franzose hat ja auch die Hand gedrückt.
Ach so, Handschlag weiß ich jetzt nicht. Aber
nein, aber nachdem sie im Prinzip...
Natürlich werden sie empfangen. Al-Sharaa tut gut daran, mit allen zu sprechen. Und man muss auch dazu wissen, aus europäischer Sicht, Syrien kann sich jetzt sehr wohl aussuchen, mit wem es sprechen möchte, mit wem es in Verhandlung gehen möchte. Es ist nicht so, dass nur Europa als Partner da ist.
Deshalb habe ich gerade gefragt, weil die Russen, wie du ja vorher gesagt hast, Assad unterstützt haben.
Genau.
Und trotzdem reden sie mit ihnen, um mal zu gucken, was da jetzt geht, mit wem oder so.
Also die waren sogar, wenn man jetzt die HTS-Miliz nimmt und Al-Sharaa, die in Idlib in der Provinz waren und immer wieder auch wirklich Auseinandersetzungen hatten mit den russischen Streitkräften. Russland hat ja dort in der Region auch immer wieder stark bombardiert. Sind das eigentlich sehr verfeindete Gruppen,
ja, eben.
Russland und HTS. Und trotzdem sagt natürlich Al-Sharaa jetzt als neuer Staatschef, natürlich spricht er auch mit Russland, er spricht mit allen.
Also er selbst scheint auf jeden Fall gemäßigt zu sein. Und du hast es ja eben auch schon mal erwähnt, er ist eben nicht allein. Es sind verschiedene Gruppen, die sich zu diesem HTS zusammengeschlossen haben. Und du hast auch was gehört von Rachefeldzügen gegen die Alawiten, heißen sie, glaube ich. Mm. Also die Gruppe, zu der auch Assad gehörte.
Ja, wir hatten ja vorhin schon mal über Minderheiten gesprochen und die Alawiten sind eine religiöse Minderheit. In Syrien wirklich eine kleine Gruppe, prozentemäßig, aber waren in diesen Jahrzehnten der Diktatur durchaus sehr einflussreich durch ihre Nähe zur Familie Assad, weil eben Bashar al-Assad selbst zu den Alawiten gehört, waren viele Alawiten auch in höheren Posten oder Ämtern, was jetzt natürlich wiederum schlimme Rachefeldzüge von einzelnen Gruppen nach sich zieht. Also man hat es ja jetzt auch in den Medien verfolgen können. Da gab es wohl Exekutionen, wo einzelne Gruppen eben jetzt versuchen, hier sich an den Alawiten zu rächen aufgrund ihrer Nähe zum Regime. Auch solche Dinge passieren jetzt. Das ist etwas, was dann auch Vertreter von HTS offiziell verurteilen. Da sind sie auch immer sehr schnell dabei, dann sich dagegen auszusprechen. Aber sie können momentan offensichtlich nicht verhindern, dass einzelne Zweige um diese Gruppierung HTS herum auch ihr eigenes Ding machen. Es ist ja bekannt, dass auch Radikalere darunter sind.
Also eine sehr fragile Situation, die aber durchaus hoffnungsvoll ist. Du hast erzählt, die ProjektpartnerInnen haben schon einige Verbesserungen aber auch feststellen können. Ein bisschen was passiert schon. Was passiert denn? Was haben die erzählt?
Also wenige Tage, nachdem dann die HTS weitergezogen war in Aleppo, hatte ich Kontakt nach Aleppo und da wurde mir berichtet, es gibt jetzt ganz viele neue Waren auf dem Markt, ja, und in den Läden. Also neue Sachen über die türkische Grenze kamen gleich rein.
Also einfach Sachen, die man zum Leben braucht.
Die man vorher nicht kaufen konnte, ja, genau.
Kleidung, Essen.
Richtig. Mhm. Schwierig macht es natürlich trotzdem diese Hyperinflation. Also das syrische Pfund ist nach wie vor wahnsinnig hoch. Das muss natürlich auch erstmal sich stabilisieren. Sprit ist immer noch sehr teuer. Aber Schulen, Universitäten, die es noch gab, also was geöffnet war, ist weiter geöffnet oder konnte wieder geöffnet werden. Aber ein Projektpartner hat mir jetzt erzählt, dass sie trotzdem oft sich nicht so richtig aus dem Haus trauen. Weil es auch zu Plünderungen kommt, gerade in den Städten, nutzen manche diesen ja etwas rechtsfreieren Raum geradeaus, haben das Gefühl, die Staatsmacht ist jetzt weg, jemand Neues ist noch nicht so richtig da, machen ihre eigenen Rechte und Gesetze und es kam wohl auch zu Plünderungen oder kommt auch immer wieder. Es gab am Anfang Ausgangssperren, die sind teilweise gelockert, aber viele bleiben wohl einfach trotzdem lieber zu Hause, vor allem am Abend. Weil man eben nicht so genau weiß, welche Gruppen noch unterwegs sind, wer da jetzt marodiert, welche jungen Leute da irgendwie noch unterwegs sind und vielleicht auf Plünderungsfeldzug gehen. Das ist alles noch so ein bisschen unsicher und offensichtlich, dass eben neues Recht und Gesetz noch nicht greift in irgendeiner Form. Das ist ein Vakuum momentan.
Ja, also so eine ganz unsichere Situation. Man traut dem Braten noch nicht so richtig.
Ja, genau, so würde ich das auch sagen. Die neuen Ministerposten, die vergeben wurden, ist auch so ein bisschen schwierig. Die meisten, also Justizminister, Außenminister und so weiter, sind alles Weggefährten von al-Sharaa natürlich, die auch in islamistischen Kreisen unterwegs war. Der Justizminister, der neu ernannte al-Waisi zum Beispiel, da kam jetzt raus, dass er damals an Exekutionen auch beteiligt war, an Frauen in Idlib, denen Ehebruch vorgeworfen wurde. Das scheint jetzt wohl bestätigt zu sein. Es wurden 3 Frauen in führende Ämter gehoben. Davon hat man ja auch gelesen.
Ja.
Eine Gouverneurin und die Direktorin der Zentralbank ist eine Frau tatsächlich. Und die Leiterin des Büros für Frauenangelegenheiten wurde bestellt. Da allerdings gab es auch gleich etwas Wirbel, weil die sich geäußert hat, sehr konservativ, hatte irgendeine Erklärung abgegeben und die erzieherische Rolle der Frau in der Familie betont. Dann gab es gleich wieder Aufschrei.
Aber dieser Aufschrei wurde auch zugelassen?
Der wurde gehört. Das Außenministerium, das neu ernannte, hat sich auch gleich dazu geäußert und hat hier beschwichtigt, nein, wir teilen das nicht. So ist die Gemengelage.
Ich meine, es ist wahrscheinlich auch schwierig, in dieser HTS Leute zu finden, kompetente Leute, die nicht vorbelastet sind, oder?
Ja, das ist sicherlich.
Also ist bei ihm ja auch so.
Das ist sicherlich ein Punkt. Es sind Islamisten, das muss man auch zur Vergangenheit von al-Sharaa wissen. Und jetzt ist eben die Frage, wie sehr kann man ihnen vertrauen? Ist dieser Wandel echt? Ist er wirklich ein, wie er oft genannt wird, pragmatischer Islamist, dem es gelingt, alle einzubeziehen und jedem seine Rolle zu geben. Bis jetzt, wie gesagt, sind die Ämter noch sehr indifferenziert besetzt. Wird sich das irgendwann ändern? Also eine dieser 3 Frauen, die ernannt wurden, diese Gouverneurin einer südlichen Provinz, ist eine Drusin. Auf solche Dinge wird jetzt wahnsinnig geachtet. Wie ausgewogen ist es? Wie kann man ihm trauen? Aber ich glaube, die größte Herausforderung für ihn in den nächsten Monaten wird sein, schafft er es, die Islamisten innerhalb der HTS und auch angeschlossene Gruppen hinter sich und seine Linie zu bringen und sie zu versammeln mit einem gemeinsamen Ziel eines moderaten Staates und da alle mitzunehmen.
Kann das Ausland da irgendwie unterstützen oder muss man das jetzt einfach laufen lassen?
Ich glaube tatsächlich, dass hier eine politische Einmischung gar nicht stattfinden kann. Das ist ein Prozess, der muss jetzt aus Syrien herauskommen von den Syrerinnen und Syrern. Können sie sozusagen sich einen mit diesem großen Ziel vor Augen, dieses Syrien zu stabilisieren und neu anzufangen, gelingt es? Gelingt eine Aussöhnung oder eine Versöhnung? weil natürlich klar ist, nach Jahrzehnten der Diktatur, so viele hatten irgendwelche Posten und Ämter. Es war ja alles durchdrungen von der Baath-Partei, von der Diktatur. Jeder hatte mit dem Regime Berührungspunkte. In jedem Amt, jeder staatlich bezahlte Lehrer. Alle arbeiteten unter diesem Regime, mal mehr, mal weniger. Aber die Berührungspunkte sind bei vielen gegeben. Gelingt es, hier zu versöhnen? Oder gibt es jetzt viele Racheakte, wie wir sie schon gesehen haben im Fall der Alawiten? Es ist so ein bisschen wie in dem waldbrandgefährdeten Wald. Also da reicht, glaube ich, momentan so ein kleiner Funke und ein Zündeln, dass Kämpfe wieder entstehen, dass Gruppen gegeneinander in Stellung gebracht werden. Und das ist jetzt gerade sehr, sehr fragil. Und das ist die spannende Frage. Gelingt es hier, an diesem gemeinsamen Ziel zu arbeiten und alle zu vereinen?
Das Ziel ist was?
Das Ziel wäre ein von der Diktatur befreites Syrien, das auch in eine Art demokratische Strukturen kommen kann. Also es soll eine Verfassung geben, hat al-Sharaa selbst gesagt. Die alte ist außer Kraft gesetzt jetzt gerade. Die neue soll entstehen, die braucht Vorlauf. Es wird ein paar Jahre brauchen. Irgendwann könnten Wahlen stattfinden. Wie demokratisch können die sein? Diese Ziele sind da und die teilen auch die Syrerinnen und Syrer.
Weil der Enthusiasmus ist ja riesig. Es haben ja Leute vor Freude auf der Straße getanzt und trotzdem ist die Lage ja noch gar nicht so richtig geklärt. Es wabert so vor sich hin und du sagst, ein Funke, und dann kann es auch ganz schön nach hinten losgehen. Glauben eure Projektpartner daran, dass sie demnächst mal wählen gehen dürfen und verschiedene Parteien zur Auswahl haben?
Ich glaube, diese Gedanken sind tatsächlich noch in weiter Ferne. Jetzt geht es erstmal darum, wie sicher können die Menschen sich fühlen, wie sicher können sie ihren Alltag leben. Das ist zentral, hier wirklich zu sehen, dass ihr Vertrauen, das sie dann irgendwann entgegenbringen müssen wahrscheinlich, hoffentlich nicht enttäuscht wird, dass sich das stabilisiert. Das wäre schon mal wahnsinnig wichtig. Und dann im nächsten Schritt wäre sehr wichtig, dass die Sanktionen fallen. Es gab ja unterschiedliche von der EU, von den USA, personenbezogen natürlich, aber auch eben sektorbezogen. Es ist ja völlig klar, kam ja jetzt auch bei den Gesprächen mit der EU auf den Tisch. Wirtschafts- und Finanzsektor sind wichtig, muss sich wieder öffnen. Die Wirtschaft muss in Gang kommen.
Wie war das bislang? Welche Sanktionen gab's?
Also Syrien war ein isoliertes Land von dem Diktator Assad durch die brutale Niederschlagung des Protests in die Isolation geführt. Auf der anderen Seite war völlig offensichtlich, dass das Regime Milliarden verdient hat mit der Herstellung von Kaptagon. Muss man vielleicht auch mal erwähnen, diese Aufputschdroge, die den kompletten arabischen Raum seit Jahren schwemmt, billig in der Herstellung, teuer im Verkauf. Das war die Einnahmequelle dieses Regime. Aber die Bevölkerung war ja nichtsdestotrotz in Armut, während sich andere die Taschen voll gemacht haben. Das war der Status quo dieses Syrien zuletzt.
Und wenn die Sanktionen aufgehoben werden, fließen auch wieder Gelder nach Syrien rein, können auch Spendengelder nach Syrien kommen, können Entwicklungshilfegelder nach Syrien kommen und das Land kann wieder aufgebaut werden.
Das ist jetzt natürlich auch ein enorm wichtiger Zweig. Viele NGOs haben sich ja über die Kriegsjahre zurückgezogen, weil auch die Finanzwege nicht mehr klar waren, wie Gelder fließen können. Da hatten wir so ein bisschen eine Ausnahmestellung, weil diese kirchliche Struktur anders funktioniert. Das war unser Vorteil und der Vorteil für die Menschen vor Ort, weil diese Gelder nach wie vor geflossen sind und auch fließen durften. Aber vieles war einfach wirklich gekappt. Und das kann jetzt auch wieder losgehen und muss auch, das sagen die Projektpartner auch. Es ist so viel Bedarf, gerade im Bereich Bildung. Wir haben auch kleine Krankenstationen im ganzen Land möglich gemacht, dass die aufgebaut werden konnten. Binnengeflüchtete waren ein großes Thema all die Jahre, die zu unterstützen, binnengeflüchtete Familien und ihre Schulkinder. Auch das wird sicherlich noch eine Weile andauern müssen, bis jeder vielleicht dann auch wieder an Ort und Stelle ist, wo er leben und arbeiten kann. Das sind jetzt alles Prozesse, die erst beginnen müssen. Die haben ja noch gar nicht begonnen. Ja. Aber das sind eben auch wichtige Bestandteile dafür, dass Syrien überhaupt wieder anfangen kann.
Und Missio macht einfach weiter so, wie Missio die ganze Zeit unterstützt hat. Werdet ihr es ausweiten? Gibt es schon Pläne?
Dazu kann ich noch gar nichts sagen, aber für uns ist es natürlich auch total spannend, das jetzt zu begleiten. Wir waren immer da, wir bleiben auch da und sicherlich gibt es da in Zukunft viel zu tun.
Und du wirst uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was da passiert.
Gerne, das mache ich.
Vielleicht kannst du auch mal wieder hinfahren.
Das würde ich total gerne. Momentan wäre es sehr spannend. Man kann einfach einreisen. Bekommt man jetzt ja auch von Syrerinnen und Syrern mit, die Oppositionelle waren, die keine Chance hatten, diese Grenze zu übertreten. Sie wären sofort verhaftet worden. Diese Menschen können jetzt einfach einreisen und ihre Familien treffen. Das ist natürlich grandios. Da gibt es ja auch jetzt schon nette Berichte darüber. Oder ja, dass überhaupt Fluglinien jetzt wieder Damaskus anfliegen, finde ich auch spannend. Also Turkish Airlines fliegt
Stimmt,
jetzt wieder.
Du bist noch irgendwie relativ kompliziert dahin gekommen.
Genau, Jahr, Damaskus wurde jahrelang nicht angeflogen. Man musste über Beirut und dann über den Landweg ein Taxi nehmen und dann nach Damaskus rein. Und Turkish Airlines fliegt jetzt über Istanbul nach Damaskus oder die MEA, die libanesische Fluggesellschaft, fliegt auch wieder. Das sind natürlich ganz neue Zeichen der Zeit. Da freuen sich auch alle darüber.
Deine Augen leuchten auch.
Ja, hoffentlich werden diese großen Hoffnungen nicht enttäuscht. Das ist das, was ich mir wünsche für die Partner und für die Syrerinnen und Syrer, dass diese Hoffnungen, die jetzt aufkeimen, nicht enttäuscht werden.
Ja. Hast du mit Father Miguel eigentlich gesprochen? Der ist mir so in Erinnerung geblieben, auch weil er ja dann in Bayern war und wir zusammen auf dem Oktoberfest waren. Also ein netter Kerl, der ganz viel Bildungsarbeit macht und den Laden da wuppt in Damaskus bei den Don Bosco-Leuten. Was hat der so erzählt?
Ein guter Partner von uns, genau. Der war zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Land. Der war auf Heimatbesuch. Er ist ja eigentlich Bolivianer und ist dann erst Mitte Januar jetzt wieder zurückgekehrt. Okay. Und ich habe ihn schon kontaktiert und ihm geschrieben, ich freue mich über alle Neuigkeiten. Er soll erstmal ankommen und dann wird er mir sicherlich bald mal berichten, wie sich's für ihn anfühlt.
Ja, ich bin gespannt, was er erzählt.
In diesem anderen Syrien.
Für heute war es das auf jeden Fall mit der Reisewarnung. Im März kommt Antje Pöhner zu uns ins Studio und die berichtet von einem anderen Krisenherd, der sich ein bisschen entspannt hat, nämlich von der Region Tigray im Norden Äthiopiens. Bis dahin sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure
Christina Balbach
und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.